Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Soll angeblich von Lenin stammen, aber Stalin hat den Spruch perfektioniert. Er regierte das Land mit einem, muss man sagen, krankhaften Trieb und sah in jedem Menschen einen Verräter, traute niemandem und ließ aus diesem Grunde auch Millionen Männer und Frauen ermorden. Er ist einer der größten Massenmörder in der Geschichte der Menschheit, der am 23. August 1939 die Welt in Erstaunen versetzte, als er mit dem zweiten Massenmörder seiner Zeit, dem deutschen Adolf Hitler, einen Nicht-Angriffspakt schloss.
Moskau, 23. August 1939. In den Räumen des Kreml gibt der sowjetische Generalsekretär einen Empfang. Unter den Gästen der deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop. Wenige Augenblicke zuvor ist der deutsch-sowjetische Nicht-Angriffspakt unterzeichnet worden.
Herr von Ribbentrop, ich weiß, wie sehr das deutsche Volk seinen Führer liebt. Ich möchte daher auf sein Wohl trinken.
Ich kann Ihnen versichern, dass der Führer für Sie und das russische Volk durchaus Sympathie hegt. Zumal, wenn sich die Interessen unserer beiden Völker so in Einklang bringen lassen, wie in diesem Vertrag.
Na zdorovje! Auf Ihren Führer, Herr Außenminister.
Der Pakt des Braunen mit dem roten Diktator versetzt die Welt in Staunen. Denn bis zu diesem Hitler-Stalin-Pakt sehen beide Seiten im jeweils anderen das größte aller möglichen Übel. Nun aber vereinbaren sie einen Nicht-Angriffspakt und gegenseitige Neutralität, falls eine der beiden Seiten in einen Krieg verwickelt werden sollte. In einem geheimen Zusatzvertrag wird außerdem ein Krieg gegen Polen vereinbart, mit dem Ziel, sich anschließend die Beute zu teilen.
In einem Nebenzimmer liegt eine Karte Polens, der angrenzenden baltischen und anderer osteuropäischer Länder. Stalin nimmt sich einen roten Bleistift und beginnt eine Linie zu ziehen, während der deutsche Außenminister ihm beifällig zuschaut.
Das sowjetische Interessengebiet beginnt hier oben, bei Lettland, Litauen und Finnland. Polen teilen wir hier entlang der Weichsel auf. Moldawien und die Ukraine beanspruchen wir ebenso.
Einverstanden. Das Deutsche Reich wird Westpolen besetzen. Wir haben an ihren Gebieten keinerlei Interesse. Ob wir für den Erhalt eines unabhängigen polnischen Staates sind, wird sich im Laufe der weiteren politischen Entwicklung zeigen.
Dann zeichnen wir unsere Absprache auf dieser Karte jetzt ab.
Das behandeln wir als streng geheim, Herr Generalsekretär.
So soll es sein.
Knapp 10 Tage später überfällt die deutsche Wehrmacht Polen. Am 17. September 1939 befiehlt Stalin, in Ostpolen einzumarschieren, die westliche Ukraine zu annektieren und die baltischen Staaten der Sowjetunion einzuverleiben. Die Brutalität, die Stalin bei der Durchsetzung der eigenen Interessen an den Tag legt, hatte man schon einige Jahre zuvor erkennen können.
Ende der 20er Jahre verharrt die Sowjetunion immer noch auf dem industriellen Produktionsstand des untergegangenen Zarenreichs. Industrialisierung und Zwangskollektivierung der Landwirtschaft sollen aus der Krise führen, mit verheerenden Folgen, die jene Bauern zu spüren bekommen, die Land besetzen und als Kulaken verunglimpft werden. Im Januar 1930 nimmt Stalin bei einer Parteiveranstaltung kein Blatt vor den Mund.
Um das Kulakentum als Klasse zu verdrängen, muss man den Widerstand dieser Klasse in offenem Kampf brechen und ihr die Quellen ihrer Existenz und Entwicklung in der Produktion entziehen. Also, die freie Bodennutzung, die Produktionsinstrumente, die Pacht und das Recht auf Anwendung der Lohnarbeit.
Damit ist der Startschuss für die Liquidierung von Millionen sogenannter Kulaken gefallen. Im Februar 1933 druckt der Manchester Guardian eine Reportage über diesen Krieg Stalins gegen Teile der Bauernschaft.
Auf der einen Seite sah man Millionen von Bauern, ihre Leiber aufgeschwollen vor Hunger. Und auf der anderen waren die Soldaten und die Agenten, die die Befehle der Diktatur des Proletariats ausführten. Sie erschossen und erhängten Tausende von Bauern, manchmal die Bevölkerung ganzer Dörfer. Um am Leben bleiben zu können, schlachteten die Bauern Hunde, Katzen, Ratten und Mäuse. Sie lebten von Unkraut und Gras, Rinden und Blättern. Und schließlich fraßen sie sich gegenseitig auf.
Die Bilanz ist erschreckend. Auf Befehl Stalins werden rund 10 Millionen Bauern getötet. weitere 5 Millionen fallen bis 1938 weiteren Säuberungen zum Opfer. Der rote Zar im Kreml schreckt vor nichts zurück. Er lässt seinen psychopathischen Triebregungen freien Lauf. Die Ursachen liegen in seiner Kindheit in Armut und Krankheit. Eine Pockenerkrankung hatte sein Gesicht für immer gezeichnet, ein Unfall seinen linken Arm gelähmt.
Weggefährten bezeichnen ihn als unfreundlich, kurz angebunden und ohne Mitgefühl. Menschliche Kontakte sind ihm fremd. Stalin hegt zeitlebens einen krankhaften Hang zum Alleinsein mit allen Zutaten einer schweren Psychose. Mord ist für ihn ein Akt der inneren Befriedigung. Nach der Ermordung eines innerparteilichen Gegners offenbart er seine Motive.
Das Opfer zu wählen, den Schlag umsichtig vorzubereiten, seine unversöhnliche Rache zu stillen. Es gibt nichts Süßeres auf der Welt.
Der 22. Juni 1941 ist der schwärzeste Tag im Leben des sowjetischen Generalsekretärs. In den Morgenstunden greift die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion an und entfesselt damit einen Krieg, der den europäischen Kontinent bis Mai 1945 in Schutt und Asche legen wird.
Stalin fühlt sich ausgetrickst und gedemütigt. Wie paralysiert verkriecht er sich in die Privatgemächer des Kreml und gibt den Befehl, auf jede Gegenwehr zu verzichten. Noch schlimmer ist der jubelnde Empfang, den große Teile der Bevölkerung den Deutschen bereiten. Sie hoffen, von seiner diktatorischen Politik befreit zu werden. Erst 12 Tage nach der deutschen Invasion, am 3. Juli 1941, hat er sich von dem Schock erholt.
Genossen, Bürger, Brüder und Schwestern, Kämpfer unserer Armee und Flotte, an euch wende ich mich, meine Freunde. Die Völker der Sowjetunion müssen sich erheben, um ihre Rechte und ihren Boden gegen den Feind zu verteidigen. Alle unsere Kräfte für die Unterstützung unserer heldenhaften Roten Armee, unserer ruhmvollen Roten Flotte, alle Kräfte des Volkes für die Zerschmetterung des Feindes. Vorwärts zum Sieg!
Aber Stalin erwartet eine vernichtende Niederlage. Schnell sind mehr als 2 Millionen Soldaten der Roten Armee in deutscher Gefangenschaft. Bei der Truppenparade zum Jahrestag der Oktoberrevolution hört man auf dem Roten Platz in Moskau den Kanonendonner der nur noch 17 Kilometer entfernten Front. Aber dann setzt der Winter ein und das Blatt wendet sich. Bis zum Sieg der Roten Armee am 8. Mai 1945.
In den Konferenzen mit den alliierten Kriegspartnern erreicht Stalin eine territoriale Erweiterung der Sowjetunion und die Errichtung eines Abwehrgürtels. Polen, Ostdeutschland, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien sowie das neutrale Österreich bilden einen Puffer zu den kapitalistischen Staaten Westeuropas. Stalin macht daraus aber kein kommunistisches Commonwealth, sondern lediglich Prellböcke und Satellitenstaaten des neuen sowjetischen Imperiums. Zahlreiche Aufstände werden zeigen, dass das ein schwerwiegender Fehler ist.
Am Ende seines Lebens ist er ein körperliches Wrack. Gezeichnet von Demenz befiehlt er noch kurz vor seinem Tod, gegen Ärzte und andere Verräter mit Schauprozessen vorzugehen. Schlagen, schlagen und nochmal schlagen, rät er, wenn die Angeschuldigten nicht die gewünschten Geständnisse von sich geben.
Dennoch genießt Stalin bei den Menschen einen guten Ruf, als er am 5. März 1953 stirbt. Er hat den Krieg gegen die Deutschen gewonnen und aus dem rückständigen Agrarstaat Sowjetunion eine Weltmacht geformt. Und er ist mit dem amerikanischen Präsidenten der mächtigste Mann der Welt.
4 Tage nach Stalins Tod fand die Beisetzung auf dem Roten Platz statt. Da gingen Hunderttausende aus aller Welt hin und viele Menschen standen stundenlang weinend in einer endlosen Schlange, um Stalin die letzte Ehre zu erweisen. Und in diesem Gedränge gab es auch etliche Tote. Das war ein Bericht von Matthias von Hellfeld für die Radio Wissen aus unserer Serie Rote Sekretäre. Darin stellen wir Ihnen täglich einen von 15 Sekretären kommunistischer Parteien vor.